Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist Maike Albart, herzlich willkommen. Ta, Kalamang, Malavedan, Todano, Akajeru, Dompo oder Quasa. Das kommt Ihnen jetzt vielleicht spanisch vor, es handelt sich aber um Namen von Sprachen, und zwar von solchen, die es vielleicht bald nicht mehr geben wird. Warum das so ist, wird in dem schön gestalteten Atlas der vom Aussterben bedrohten Sprachen erklärt. Einer der beiden Verfasser ist gleich unser Gast. Einen Urlaubsroman von Oliver Maria Schmidt stellen wir Ihnen außerdem vor. Jetzt geht unser Blick zuerst einmal nach Osteuropa. Kaum jemand kannte die dortigen Landschaften, Menschen und Stimmungslagen besser als Martin Pollack. 1944 in Österreich geboren, hat der äußerst belesene Reporter und Schriftsteller immer auch seine eigene Herkunft in seine Betrachtungen mit einbezogen. Vor einem halben Jahr ist er gestorben. Jetzt kommen letzte Reportagen und Essays von ihm heraus. Ulrich Rüdenauer hat den Band »Zeiten der Scham« gelesen.
In einem Interview mit der österreichischen Tageszeitung Der Standard zu seinem 80. Geburtstag, geführt nicht lange vor seinem Tod, hat Martin Pollack gewarnt, dass man sich um Europa sorgen müsse. Mangelndes Geschichtsbewusstsein sei dafür verantwortlich. Hinzu kämen Bequemlichkeit und Geschäftemacherei. Putin sei auch durch unser Verhalten zu seinen Aggressionen ermutigt worden. Ein trauriges Resümee am Ende eines Lebens, das ganz der Geschichte vor allem Südost- und Ostmitteleuropas gewidmet war und nicht zuletzt den familiären Verstrickungen der Eltern- und Großelterngeneration in den Nationalsozialismus. Martin Pollack hat immer wieder verlorene und verschwindende Orte aufgesucht, an denen das Vergangene nicht vergangen war und ins Jetzt hineinragte. Postum erscheint nun ein Band mit Texten aus den letzten Lebensjahren Pollacks, herausgegeben von seinem Freund Gerhard Zeilinger, der in seinem Nachwort bemerkt:
Er sprach von der Gegenwart, aber die Vergangenheit ist immer mitgemeint, erst recht sie, denn sein ganzes Werk beschreibt viel dunklere Zeiten, die uns Scham gebieten. Im Rückblick ist dieses kurze 20. Jahrhundert und sind die daran anschließenden Jahre bis heute eine immer nur kurz unterbrochene Abfolge von Zeiten der Scham.
Zeiten der Scham, so ist diese Sammlung von Reportagen und Essays denn auch überschrieben. Sie führt in jene Gegenden, die Pollack geistige, mehr noch lebendige Heimat waren. Und nicht zuletzt auch in kontaminierte Landschaften, wie er eines seiner Bücher genannt hat. Kontaminierte Landschaften sind von geschichtlichen Ereignissen belastet. Meist wurde Erde darüber geschüttet, Gras ist gewachsen. Fast überall sind solche Orte zu finden. In Österreich, Slowenien oder in Belarus. Dort, wo Massaker stattgefunden, Leichen verscharrt und Verbrechen vertuscht worden sind. Irgendwann aber arbeitet sich das Totgeschwiegene doch zurück an die Oberfläche. Oder es wird ausgegraben. Die Kapitelüberschriften in Zeiten der Scham deuten auf das Wiederbeleben des Verschütteten und auf die Lebensthemen Pollacks. Zwischenrufe nach Europa heißt das erste Kapitel, in dem er hellsichtig über die Instrumentalisierung der Geschichte am Beispiel der Ukraine reflektiert oder in mehreren Skizzen seine Reisen nach Belarus nachzeichnet.
Es ist eine tragische Ironie des Schicksals, dass diese Länder erst in unser Blickfeld rücken, wenn sie von schweren Krisen oder gar Kriegen heimgesucht werden.
Stattdessen sind seine Texte von genauem Hinsehen geprägt. Früh hat er versucht, unseren Blick auf diese unter dem Radar befindlichen Gegenden zu lenken und auf die historischen Ereignisse und Taten, von denen sie noch heute Zeugnis ablegen können. So ist der zweite Teil des Buches mit »Gewalt und Gedächtnis« überschrieben. Pollack denkt etwa über das Erinnern an die Roma im Burgenland nach oder über die Inflation des Handels mit alten Fotografien, die Wehrmachtssoldaten von Juden und Zigeunern geschossen haben.
Sie mussten das, manchmal lächelnd sogar, hinnehmen. Das war ein Teil der Herabwürdigung. Doch die Vorstellung, dass nun die Nachkommen der Täter mit diesen Aufnahmen Geschäfte machen, ist nicht minder beklemmend. Kommt das nicht einer nochmaligen Erniedrigung, ja Verhöhnung der Opfer gleich? Konsequenzen müssen die Anbieter, die Nachkommen der knipsenden Wehrmachtssoldaten, nicht befürchten. Die abgebildeten Opfer sind wehrlos. Im Fall der Roma und Sinti haben sie auch keine starke Lobby, die sich dafür einsetzen könnte, dass ihre menschliche Würde gewahrt wird.
Pollacks Texte zeichnet eine große Sensibilität für die Würde jener aus, die nicht mehr selbst sprechen können. Ja, mit seinen Essays wird er zu einem Fürsprecher, nicht zu einem Bessersprecher. Er dokumentiert, meist in einem zurückgenommenen Ton, aber doch immer eindeutig in seiner Haltung, die eine der Menschlichkeit ist. Er schont sich dabei selbst nicht. In der Abteilung, im Abgrund der Familie, geht er einmal mehr auf die vom Nationalsozialismus geprägte Familie ein, auf die verbrecherischen Taten des SS-Vaters und des Stiefvaters, auf die ideologische Unbelehrbarkeit der Großmutter und das ambivalente Verhältnis zum Opsi, zum Großvater, der zum Enkel eine liebevolle Beziehung aufbaut, aber ebenso sehr dem Nazitum anhängt wie andere Familienmitglieder. Alles, so scheint es, soll ans Licht kommen, so schmerzhaft es auch sein mag.
Ich bin noch immer der Meinung, dass wir die Pflicht haben, uns zu erinnern.
Sanfter und poetischer blickt Pollack in einigen Miniaturen auf Landschaften der Kindheit zurück. Oder auf das ländliche Burgenland, wo er zuletzt lebte und wo er sich vom bekannten Wiener Architekten Luigi Blau eine Bibliothek hat bauen lassen, einen modernen Arbeitsplatz inmitten der verschlafenen Gemeinde Boxdorf. Er betrachtet wohlwollend seine seit frühester Kindheit gepflegte Angewohnheit, am Wegesrand Fundstücke zu sammeln, ob Federn, Schneckenhäuser oder Tiergebeine. Mit dem Schädel eines Marders hält er im vielleicht anrührendsten Text des Bandes Zwiesprache.
Wir beide sind machtlos. Ich bin alt und krank und du bist tot. Nicht gerade gute Voraussetzungen für eine schlagkräftige Kampagne zur Rettung der Natur. Doch ganz aufgeben wollen wir nicht, da sind wir beide uns einig. Hast du vielleicht einen Plan? Dann lass ihn hören, ich bin gespannt.
Pollack spricht über sich und die eigene Lebenszeit hinaus. Gespräch mit einem Marder enthält eine großzügige Geste. Die Welt endet nicht mit dem eigenen Dasein. Die Sorge um die Zerstörung der Natur treibt noch den Todkranken um. Und doch ist in diesem Gespräch ein Trost enthalten und etwas, das vielleicht alle Texte Pollacks ausmacht, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, die Welt und die Menschen aber schon.
Ulrich Rüdenauer über Martin Pollack, Zeiten der Scham, Essays und Reportagen, herausgegeben von Gerhard Zeilinger, Residenzverlag, 288 Seiten für 28 Euro. Der Comer See, der Lago di Como, ist ein beliebtes deutsches Urlaubsziel. Genau dort ist der Klassiker von Alessandro Manzoni, Die Brautleute, angesiedelt. Dort liegt die Villa Vigoni, deutsch-italienische Studienstätte, und auch George Clooney hat dort ein Domizil. Vermutlich hat alles zusammen den ehemaligen Chefredakteur der Titanic, Oliver Maria Schmidt, zu seinem Roman bewogen. Der Titel lautet sehr karlauernd Coma See, also Coma mit K und A, geschrieben, so als lande jemand im Coma. Ob sich Schmidt auch sonst weiter durch den Roman und den Sommer karlauert, verrät uns David Hinzmann.
Der Anlass, einen Roman ausgerechnet in einer malerischen Urlaubsregion anzusiedeln, ist in der Regel trivial. So auch bei Oliver Maria Schmidt, dessen Protagonistin ein mysteriöser Auftrag an den sommerlichen Coma See verschlägt. Elena Barone, Star-Paparazza mit Alkoholproblem, soll in ihrem Karriereherbst Jagd auf George Clooney machen. Der graumelierte Hollywood-Star vergnügt sich angeblich auf seinem Anwesen mit Seezugang mit einer blonden Affäre. Ein potenzielles 100.000-Euro-Foto. Doch da lange Zeit offen bleibt, ob er sich überhaupt zeigen wird, bleibt reichlich Gelegenheit, um die Schönheit der Umgebung zu bewundern und sich gleichzeitig über diese kontemplative Ergriffenheit lustig zu machen.
Eine monumentale, stahlblau polierte Platte, an deren Rändern die Hänge hart und ungestüm in den Himmel stiegen. Von Ferne wirkten die wildwaldigen Hügel wie gewellt, teppichhaft aufgeworfen, fast farbig, zernarbt. Und in diesem heißesten aller Sommer legte sich über das tiefe, schwere Sommergrün schon jetzt, Anfang August, ein welkbrauner Schleier.
Das Kippen vom überzeichnet Malerischen ins Verwelkte ist beispielhaft für die ironische Brechung, die in vielen Sätzen von Schmidt mitschwingt. Als ehemaliger Chefredakteur der Titanic beherrscht der Autor das Satirische souverän. Bekannt ist Schmidt aber auch für seine Romane und journalistischen Reisetexte, die unter anderem in der Zeit erscheinen. Hier liegt auch der Ursprung seines neuen Werks. Vor 3 Jahren bereiste Schmidt selbst den Comersee und berichtete in einer Reportage von seinen vergeblichen Versuchen, dem tatsächlich am See residierenden Clooney zu begegnen. Dass auch seine Protagonistin Elena daran scheitert, ist nebenrangig. Die Handlung ist nur ein Vorwand für die Ironisierung des deutschen Strandschmökers. Traditionell wird in diesen pittoresken Reiseromanen eine vorgeblich authentische Perspektive auf lokale Kulturen eingenommen. Dass es sich dabei häufig um Projektionen der exotischen Ferne handelt, reflektiert Schmidt elegant, nämlich durch eine bewusste Ansammlung von Klischees. So gehören ein Casanova, Mafiosi und eine italienische Mama zum Inventar. Eben weil es mehr um heimische Belange als um ein echtes Interesse am Ausland geht, passt ein Gastauftritt des neuen deutschen Bundeskanzlers ins Bild. Friedrich Merz wird zwar nicht namentlich erwähnt, ist aber unzweifelhaft zu erkennen.
Hoch aufgeschossen und hager, in Jeans und Jackett. Typ Druckerkolonnenantreiber mit Umsatzvorgabe. Er trug goldene Manschettenknöpfe zum hellblauen Hemd. Sein länglicher, auberginenförmiger Kopf wurde von einem nur noch pro forma anwesenden Haaransatz bekrönt, dem eine gleichfalls eher symbolisch bewachsene Haarinsel vorgelagert war.
Ist das also als politische Stellungnahme des Autors zu verstehen? Weit gefehlt. Vielmehr drückt sich hier eine satirische Grundhaltung aus, die sich auf alle Personen und Gegenstände in diesem Roman erstreckt. Sie kennt keine politische Schlagrichtung und nimmt Friedrich Merz ebenso aufs Korn wie an einer anderen Stelle den progressiven Internetkomiker El Hotzo. Schmidts Humor kommt zum Teil sehr breitbeinig daher. Sich an der eigenen Potenz berauschend, pflügt er wie die PS-starken Boote auf dem Comer See durch die Pointen. Es schillert und blitzt aller Orten. Gelungen ist sein Witz hingegen, wenn er fein beobachtet. Während Elena auf einem Oldtimer-Treffen für Superreiche nach dem zweimaligen Sexiest Man Alive Clooney Ausschau hält, kommentiert der Erzähler trocken:
Livrierte knirschten über die Kieswege und schleppten georderte Getränke, fast alle leuchtend orangerot. Die offensichtliche Beliebtheit von Aperol Spritz belegte eindrucksvoll, dass auch sehr wohlhabende Menschen jederzeit einen durchaus billigen Geschmack haben konnten. Nur dass es ihnen nichts ausmachte, für ein Getränk, das in einem Café in Como rund 7 Euro kostete, ohne mit dem Hut zu zucken, das Vierfache zu bezahlen.
Das hier erwähnte Oldtimer-Treffen findet tatsächlich jedes Jahr am Comer See statt. Auch sind die realen Orte in diesem Roman originalgetreu wiedergegeben. Von Stendals Kartause von Parma, die ebenfalls am See spielt, bis zum Gnocchi-Festival von Pognana Lario wirft Schmidt mit den Referenzen nur so um sich. In dieser Beschreibungswut gleicht der Roman herkömmlicher Urlaubsliteratur, denn Comer See entkommt trotz aller Doppelbödigkeit seinem Genre nicht. Paradiesische Kulisse, absurde Handlung und Informationen wie aus dem Reiseführer, das ist schwerlich mehr als ein Strandschmöker. Zwar ein intelligenterer Vertreter seiner Zunft, doch das wird auch Schmidts Comer See kaum davor bewahren, dass auch er nun an vielen Stränden gelesen und nach der Lektüre eben da zurückgelassen wird.
Meint David Hinzmann über Oliver Maria Schmidt, Comer See, Rowohlt, Berlin, 320 Seiten, 24 Euro. Einen Atlas nehmen wir uns jetzt vor. Er führt uns rund um den Globus, enthält viele bunte Karten, aber auch viele Einträge und Listen, denn es geht in diesem Atlas um die vom Aussterben bedrohten Sprachen. Stefan Schnell und Arnfried Schenk haben ihn geschrieben. Es gibt rund 7000 Sprachen weltweit. Ich habe den Linguisten Stefan Schnell gefragt, woran es denn liegt, dass etliche Sprachen verloren gehen.
Dass heutzutage so viele dieser Sprachen bedroht sind, liegt wohl vor allem zum einen an den Folgen des Kolonialismus weltweit. Wenn wir eben in Kontinente wie Amerika, Afrika und Asien und Ozeanien schauen. Und zum anderen, auch in Europa sind ja viele kleinere Sprachen bedroht. Und hier liegt es sicherlich an den Nachwirkungen der Entwicklung von Nationalstaaten und entsprechenden nationalstaatlich orientierten Ideologien, die im Grunde sagen, dass ein Land, eine Nation auch nur eine Sprache haben soll.
Ja. Eine Sprache, die viele, denke ich, kennen durch Besuche in der Schweiz, ist sicherlich das Rätoromanische. Erzählen Sie uns etwas über die Lage dieser Sprache. Da könnte man ja denken, um die müsste es eigentlich ganz gut stehen, denn es wird ja auch gefördert öffentlich.
Genau, also das Rätoromanische ist über die Jahrhunderte hinweg nach und nach von germanischen Varietäten, germanischen Dialekten zurückgedrängt worden im Graubündischen und ist tatsächlich, wie Sie sagen, seit 1937 oder 38 offizielle Sprache in der Schweiz, als vierte Landessprache zusätzlich zu Deutsch, Französisch und Italienisch. Und seitdem ist es wohl auch so, dass sich die Entwicklung einigermaßen stabilisiert hat. Das heißt, die rätoromanischen Sprachen und Dialekte nicht mehr so sehr bedroht sind. Grundsätzlich ist ja die Zahl der Sprecher immer noch relativ gering, auch im Vergleich zu der Mehrheitsgesellschaft, sodass eben nach wie vor ein gewisser Druck da sein könnte, dass es zu einem Wechsel kommen könnte, zu einem Sprachwechsel. Und da die Sprecherzahl ja relativ gering ist, würde ein solcher Wechsel sich dann ja auch relativ schnell vollziehen. Das ist also die Problematik, weshalb man davon spricht, dass die Sprache immer noch bedroht ist.
Ein sehr eindrucksvolles Terrain, Herr Schnell, das Sie auch erforschen und präsentieren, ist Afrika. 2100 Sprachen zählen Sie dort. Das Ta in Botswana mit 122 Konsonanten und Klicklauten hat sich mir eingeprägt. Lässt sich denn so eine Sprache erhalten?
Also es liegt jetzt bei der Erhaltbarkeit sozusagen der Sprachen, nicht an der Beschaffenheit der Sprache. Also es lag so ein bisschen nahe vielleicht, dass möglicherweise eine kompliziertere Sprache es jetzt schwerer hätte, sich sozusagen durchzusetzen. Das muss ja überhaupt nicht der Fall sein. Das Prestige von Sprachen richtet sich eigentlich eher nach sozioökonomischen Faktoren. Also ist die Sprache irgendwie verbunden mit weiterer Schulbildung? Das spielt also eine gewaltige Rolle für die Sprachbedrohung weltweit oder ist sie verbunden mit weiteren beruflichen oder generell einfach wirtschaftlichen Chancen für die Bevölkerung? Das heißt, auch eine Sprache wie Ta ließe sich in dem Sinne eben auch selbstverständlich weiterhin erhalten.
33 Geruchswörter gibt es im Ta. Das finde ich auch sehr faszinierend. Hängt es denn zusammen auch mit der Mündlichkeit und der fehlenden schriftlichen Fixierung? Das ist doch sicherlich auch ein wichtiger Faktor.
Also die fehlende, in Anführungsstrichen, schriftliche Fixierung, die betrifft ja fast alle Sprachen. Wenn wir einfach weltweit schauen, die 7000 Sprachen, wenn wir dann sogar schauen, die 500.000 Sprachen, die wir vermutlich in der Menschheitsgeschichte in etwa hatten, fast keine von diesen wurde jemals geschrieben. Das heißt also, grundsätzlich gilt das für alle Sprachen. Wie genau die Ursachen für die vielen Geruchswörter sind, ist dann, glaube ich, nicht ganz klar. Was allerdings interessant ist, ist, dass wir auch in europäischen Kontexten mehr Geruchswörter hatten, dessen wir uns heute vielleicht nicht mehr so bewusst sind. Beispielsweise, das zitieren wir auch in dem Kapitel, hatte also das französische Wörter, die beispielsweise den Geruch in einem Keller oder den Geruch nach etwas faulendem Laub oder ähnlichem war das, glaube ich, hatten also diese Wörter. Das heißt, es liegt hier möglicherweise eher ein Zusammenhang darin, dass wir zumindest in den europäischen Sprachen oder in den Sprachen sogenannter entwickelter Industrienationen diese Wörter dann verloren haben, weil sie möglicherweise nicht mehr so relevant sind für unser tägliches Leben.
Ja, und man merkt bei der Lektüre Ihres Buches, was für ein ungeheurer Reichtum immer verborgen ist in einer Sprache, wie viele Möglichkeiten des Ausdrucks sie birgt. Und ich habe auch erfahren, dass es vor allem auf die Kinder ankommt, also dass die nächste Generation unterrichtet wird oder dass sie das in der Familie hören. Kann man denn auch ganz gezielt das Prestige von Sprachen fördern?
Bedingt, würde ich sagen. Also ich glaube, eine Sache, die helfen kann, bei bedrohten Sprachen unternehmen ja Sprachwissenschaftler schon seit geraumer Zeit eben Sprachdokumentation. Das heißt also, wir gehen in die entsprechenden Sprachgemeinschaften, machen eben Aufnahmen von der Sprache, analysieren diese, machen Beschreibungen, aber stellen dann eben auch so Sachen wie Wörterbücher her oder so etwas wie Bücher zum Beispiel von mündlicher Literatur oder eben gegebenenfalls auch so Art Schulbücher oder Primers, die dann auch im Unterricht benutzt werden können. Zum Beispiel in Vanuatu, wo ich ja selbst arbeite, gibt es auch eine Politik, in der man also versucht, in den unteren Klassen den Unterricht in den entsprechenden kleineren Sprachen, den sogenannten Vernacular Languages, durchzuführen.
Der Atlas von Stefan Schnell, der vom Aussterben bedrohten Sprachen. Arnfried Schenk heißt der zweite Herausgeber, liegt vor im Dumont Verlag. 224 Seiten für 24 €. Gestern erreichte uns die Nachricht vom Tod des Schriftstellers und Drehbuchautors Michael Bergemann. Seine Romane über die jüdische Familie Theilhauer wurden mit großem Erfolg verfilmt. Bergemann war äußerst vielseitig. Er hat sich auf dem Erlanger Poetenfest mir mit seiner Baseballkappe eingeprägt. Neben etlichen Krimis hat er auch das Drehbuch für Otto, der Katastrophenfilm, geschrieben und einen sehr guten Roman über die Geschichte seiner Mutter. Einen schönen Nachmittag wünscht Maike Albart.